Nun zu unserem Text in Amos, Kapitel 4, Vers 12. So schicke dich, Israel, und begegne deinem Gott. Wir kommen jetzt von Südafrika. In Südafrika sieht es nicht gut aus. Es sind ganz dunkle Wolken, die über das Land ziehen. Wir sind Gott, Abe, unaussprechlich dankbar für sein Wirken. Da ist eine jugendliche Gruppe, die heißt Besorgte Gemeinschaft. Besorgte Gemeinschaft. Und die gebraucht Gott gewaltig, kreuz und quer durchs Land. Jede Woche, nicht jeden Monat, jede Woche bekommen wir über 100 Jugendlichen. Jugendliche, das ist von 14 Jahre bis 40 Jahre. Und dazu gehören Rechtsanwälte, Lehre, die dem Rauschgift und, wie nennt man Drugs, Drogen verfallen sind. Und wir erlauben sie nur 3 Wochen zu bleiben, weil wir nicht genug Raum haben. Aber in diesen 3 Wochen geschieht Großes. Und wenn du denkst, 100, wenn wir nur durchschnittlich 100 nehmen per Woche, viele von ihnen kommen zum Glauben. Das sind nicht Straßenkinder. Es hat mit den Straßenkindern begonnen und Menschen, die besessen waren und in den Totengräben geschlafen haben, sondern jetzt Jugendliche, der führende und leitende Männer oder Menschen Südafrikas. Und nach 3 Wochen sagen wir so, nun geht ihr zurück zum Vater und Mutter und bringt euer Leben mit ihnen in Ordnung. Und das hat zur Folge, dass es sich ausbreitet, dass sogar die Eltern ergriffen werden und das kreuz und quer durchs Land, von Süd bis Nord, Ost und West, die verschiedenen Sprachen. Darunter sind auch ein paar Weiße, leider. Aber es ist erfreulich, die Zeugnisse zu hören und ihr müsst Entschuldigung, ich bin nicht krank, aber ich bin erschöpft, sagen die Leute mir, die Ärzte. Sie prüfen alles und sagen, du bist gesund, aber du bist erschöpft, weil du früh begonnen hast und zu streng gewirkt hast, kann dein Körper es nicht ertragen. Aber jetzt werde ich schon etwas stärker. Gestern sagte ich zu einem, was mit meinem Verstand verkehrt. Ich kann ja nicht mehr recht denken. Aber die Person meinte, dass das nicht so wäre. Nun müssen wir sehen, wie es weitergeht. Ich war so schwach, dass an einem Tage ich den Hudson Taylor besser verstand. Der sagte vor seinem Tod, er wäre so schwach, er könnte nicht lesen, könnte nichts. Und so sagte ich, so. Er konnte nur ruhen in des Herrn Arme wie ein Kind in den Armen der Mutter. Sagte, jetzt weiß ich, was der Mann erlebt hat. Und dann habe ich zuletzt gesagt, Herr, wenn du mich nehmen willst, dann nehme mich. Ich bin bereit. Aber auf eine Bedingung, wenn ich sterbe, will ich so verbunden sein, Herr Jesus, mit dir, wie du mit dem Vater warst. Und so wie die heilige Dreieinigkeit eins ist, so will ich eins sein mit dem lebendigen Gott. Und das war erfrischend und erquickend für mich. Und dann allmählich ging es wieder voran. Aber durch Gottes Gnade hatte er mir geschenkt, dass ich Sonntage predigen kann und so übers Radio live. Und da können viele, dadurch werden viele, viele Menschen erreicht. Und darum freue ich mich jeden Sonntag, wenn ich dort bin. Da können Hunderttausende an einem Sonntag erreicht werden. Denn es ist schwierig, wenn man weggeht. Ich freue mich aber, dass der Herr es geschenkt hat, dass ich hier sein kann und dass ich zu euch reden kann und preise Gott dafür. Ich sagte, in Südafrika sind auch dunkle Wolken. Der Malema, der will das Land übernehmen. Bis jetzt hat die Regierung immer die Farmen gekauft. Ja, er sagt, Schluss damit. Jetzt nehmen wir sie über. Er ist ein feuriger Stalinist. Einige meinen, er wird es nicht schaffen, ihm wird es nicht gelingen. Aber das müssen wir sehen. Dann wiederum, wenn ich das Wirken Gottes sehe, denke ich, es könnte sein, dass Gott das Land rettet durch das, was er jetzt tut. Nun zurück zu unserem Text. Entschuldigt, was so lange nimmt. Ich habe hier ein paar Seiten, wo ich Notizen gemacht habe. Wenn ich heute predige, dann tut es mir sehr leid, sehr oft, dass ich sage, ach, ich habe dieses vergessen und jedes vergessen. Dieses Licht ist sehr gut, nur es scheint herab. Dann kann ich nicht sehen. Und wenn ich nicht gut sehe, entschuldigt, wenn ich eine Brille aufsetze. Denn es ist vielleicht besser. Vor einigen Jahren, werden einige sich erinnern, dass wir im Melchtal waren. Wer waren dort zugegen? Erstaunlich viele. Einige waren nicht da. Da habe ich an einem Vortrag gesagt, wer wird Gott seine Treue schwören? Und ich weiß von keinem, der nicht aufgestanden ist und gesagt hat, ich schwöre meinem Gott die Treue bis ans Ende. Aber ich kann an viele Menschen jetzt denken, die heute nicht mehr unter uns sind. Und das sind nicht mehr so viele Jahre her. es eine ernste Sache, wenn man den Weg beginnt, aber untreu wird. Dieser Text finden wir in Amos 4. Und im selben, im gleichen Kapitel, im 4. Vers lesen wir: Der Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch wird herausziehen mit Angeln und eure Nachkommen mit Fischhaken. Der Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Was bedeutet das? Das bedeutet nichts anderes als, dass Gott mit Gericht herniederfahren wird, wenn wir ihm nicht, wenn wir ihm die Treue schwören, aber nicht dabei bleiben. Das Buch von Amos ist eine prophetische Schrift. Aber eine Ankündigung in allen 9 Kapiteln, eine Ankündigung des Gerichts über Israel aufgrund ihrer sozialen Ungerechtigkeiten, moralischer Verworfenheit, Abtrünnigkeit. Und man sich selbst zum Gott macht, dessen Leben regiert wird vom Egoismus. Es muss so gehen, wie ich will. Und wenn es nicht so geht, wehe. Gier, Unmoral, Unterdrückung geprägt. Dieses alles sind Gräuel in den Augen Gottes. Und wenn da eines von dem in deinem Leben zu finden ist, ist das Gott einem Gräuel. Und er hat geschworen in seiner Heiligkeit, der dreimal heilige Gott, schwört in seiner Heiligkeit: Israel, wenn du nicht treu bleibst bis ans Ende, und deine Gelübde hältst, wehe dir, dann kommt das Gericht Gottes über dich. Wehe uns, wenn wir unseren Gott abtrünnig werden. Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Das bedeutet, dass seine Heiligkeit eine Bestrafung verlangt. Gottes Heiligkeit verlangt Bestrafung. Das bedeutet, wenn du nicht treu bist und treu bleibst, kommt die Strafe Gottes über dich. Wenn sein Volk nicht lebt, wie er es verlangt, sein Wort sagt, wir sollen heilig sein, wie er heilig ist in allen Sachen. Und das ist eine ernste Sache. Wir können es mit dem Christentum nicht leicht nehmen. Wer, der es tut, jung oder alt, da darf nichts dazwischen kommen. Bereite dich, deinen Gott zu begegnen. Ich sagte in Melchtal, ich habe keinen gesehen, der nicht aufgestanden hat und hat die Treue geschworen. Aber ihr, die ihr da wart, die nicht hier sind, vergessen wir die, seid ihr ihm treu geblieben in allem. keine Lauheit, nichts, was nicht nach dem Worte Gottes ist, in eurem Leben gekommen. Es wird gesagt, dass Leide nach jeder Erweckung in der Welt wird ein Drittel, die dabei waren, davon fallen, abtrünnig werden. Ein Drittel, etwas über 33%. Die dabei waren, mit Herz und Seele am Anfang, aber die dem Herrn untreu werden. Im Gleichnis vom Seemann, da sind es doch mehr als 33%, wo der Herr sagte, ein Seemann, der ging aus und säte das, den Samen, das Wort Gottes. Einiges fiel auf harten Boden, wurde zertreten und von den Vögeln gefressen. Aber du weißt wohl, was die Vögel sind in deinem Leben, die das Wort Gottes fressen. Das weiß jeder. Sagt, dies ist mir zum Unsegen. Dann ist das der Boden voll Steinen. Harte Sachen. Härtigkeit im Leben. Prüft euch mal, liebe Christen. Ist da nichts von solchen in eurem Leben? Na, keine Härte, keine Steine, dann die Dornen und Disteln, die kommen und das Gute unterdrücken. Und ein 1/4% gute Boden. Das Wort wird aufgenommen, gehalten. Und der Mensch, der bleibt dabei bis zu Ende und bringt viel Frucht. Zu was für eine Gruppe gehörst du? Zu welchen wirst du gezählt? Dann kann man verstehen, warum Menschen abtrünnig werden. Aber schaut euch mal die Menschen an. Was sagt Gott? Sein Zorn kommt über die Menschen. Der Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit, siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch wird herausziehen mit Angeln und eure Nachkommen mit Fischhaken. Da kommt der Zorn Gottes nicht nur über dich, sondern auch über deine Kinder, über deine Nachkommen. Das ist erschreckend und traurig. Es ist ein Gebot Gottes. Nicht, ob wir wollen oder nicht wollen, dass wir unsere Sünde, unser Leben mit Gott ins Reine bringen. Und also dabei bleiben. Gott sagt, bereite dich, ihm zu begegnen. Das kann sich beziehen auf den Tod, wenn wir sterben, dass wir bereit sind. Das kann auch bedeuten, dass tagtäglich unser Leben in Ordnung sein muss. Tag ein, Tag aus. Dass unser Leben mit Gott in Ordnung ist, dass es von uns heißen kann, wie von Henoch, er wandelte mit Gott. Dass da nichts, gar nichts ist in unserem Leben, was wir nicht mit Gott tun. Nicht mit Gott. Das ist das herrlichste Leben. Das ist ein Himmel auf Erden. Wir hatten einen Juden, der Leiter ist in Afrika, und der sah unsere Treibhäuser an. Und als er das sagt, das sah ein Treibhaus, da sagte, dies ist ja Himmel auf Erden. Und er ist ungläubig. Er ist kein gläubiger Jude. Aber er sagt, dies ist Himmel auf Erden. Er sagt, solches habe ich noch nie gesehen in ganz Afrika, ganz Europa, nicht einmal in Holland. Kann man Gott für danken. Das ist uns eine große Hilfe. Aber als es mir nicht gut ging, da kam der Dietmar, der kann laut sprechen wie ich. Ich weiß aber nicht, ob es laut genug ist, die Seele zu erreichen. Ich liebe die Menschen, die Herzen erreichen können. Und er sagte, ich staune darüber. Und der Dietmar kam zu mir, ich lag im Bett. Er sagt, Onkel Helo, steh auf. Ich sage, warum? Du musst sofort bei der Arbeit sein. Ich weiß nicht, ob es 6 Uhr ist oder 5 Uhr morgens, wenn sie anfangen. Er sagt, ob du willst oder nicht. Gut. Ich komme, ich stehe auf. Wenn ich etwas spät bin, er sagt, ich warte auf dich. Und er sagte so, nun pflanzt du die ersten Pflanzen. Die musst du pflanzen, damit da Segen drauf ist. Und dann hat er die ganzen Menschen zusammengerufen und hat gesagt, so, nun wird Onkel Elo pflanzen. Und wir wollen sehen, wie die Pflanzen wachsen werden. Dann haben wir gebetet. Ich sagte, du, ich kann ja nicht knien. Ich kann mich nicht beugen. Aber der Herr hat uns wunderbare Verheißungen gegeben. Er hat gesagt, alles, was ihr den Vater bittet in meinem Namen, das wird er euch geben. Es ist eine Schande, wenn ein christliches Leben arm ist. Da sollten diese Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wenn es nur die einzige Verheißung fehlt. Als Dietmar sprach, er sagt, nun wird er pflanzen, die ersten Pflanzen pflanzen. Da sagte ich, Herr, schenk mir die Kraft. Vater im Himmel, Jesus hat gesagt, alles, was wir dich bitten, das wirst du tun. Nun bitte ich, dass du mir die Kraft schenkst. Und ich konnte mich beugen, biegen, die Blumen, die Pflanzen pflanzen. Und die nennen sie Sweet Peppers. Was sind das? Verstehe nicht. Capsicum. Leider, je mehr wir pflanzen, je mehr brauchen wir. Ganz Südafrika. Auch jetzt, während ich hier war, waren da Geschäftsmänner von Kettenläden. Die sagten, wir wollen dies haben. Wir haben nicht so viel. Wir brauchten ja dazu 20 Hektar. Und so viel haben wir nicht. Dann müssen wir zum Markt und da die Sachen kaufen. Und die mischen mit unseren. Aber die sind dünn wie Papier und ist nicht gute Qualität. Aber sie haben keine andere Auswahl. Und dieser Jude, der sagt, es ist wie Himmel auf Erden, ist mit Dietmar gegangen, hat da gefrühstückt und dann haben sie Tee getrunken, nachdem, als sie zurückkamen, und Kaffee. Da sagte, du hast heute Morgen beim Essen gebetet. Nun trinken wir und du hast nicht gebetet. Warum hast du nicht gebetet? Und vor dem hatte glücklicherweise dieser Jude gesagt, die orthodoxischen Juden tun großen Schaden in Israel, weil sie die Menschen zwingen. Und das wollen sie nicht. Da sagt Dietmar, weißt du, warum ich nicht gebetet habe? Ich habe heute Morgen gebetet. Ich habe jetzt in meinem Herzen gebetet, weil ich dich nicht zwingen will. In was hinein, was du nicht willst. Da war sein Mund zu. Aber so achten die Menschen auf uns, aufs Kleinste. Ich erzählte euren Kindern, als ich hier ankam und den Aufzug stieg, das war keine Minute. Da sagte ich, was ist dies? Ist dies ein neuer Aufzug? Ich kenne den alten, der rüttelte und schüttelte, so wie die vor einigen Jahren in Russland schüttelten. Und jetzt ging das alles so ruhig. Eine Veränderung kann man nicht übersehen. Und wenn du dich Christ nennst und die um dich herum sind, können es nicht bezeugen, dass du ein veränderter Mensch bist, ein vollkommener, neu geschaffener Mensch, dann ist das, stimmt da etwas nicht mit deinem Leben. Da ist etwas Faules. Du bist wie ein faules Ei, das zerbrochen ist. Und das stinkt, wohin man es auch nimmt. Jeder Christ sollte ein lebendiger Zeuge sein. Jeder Christ sollte scheinen, leuchten, strahlen, die Herrlichkeit Gottes herausscheinen. Und das sollte jede Frau von ihrem Mann sagen können. Hört ihr das, Männer? Und wenn sie das nicht können, stimmt etwas bei euch nicht. Und jeder Mann von seiner Frau und all die Kinder von ihren Eltern und die Eltern von ihren Kindern, wenn das nicht Tatsache ist in unserem Leben, dann sind wir unter dem Fluch Gottes. Und dann gilt dir das Wort, schicke dich, bereite dich. Und wenn du noch 10 Jahre lebst oder nur 5 oder 50, schicke dich deinem Gott zu begegnen. Du brauchst Gott. Denn es ist, wenn wir in Christus Jesus sind, dass wir eine neue Kreatur sind. Neu geschaffen. Ganz neu gemacht. Nun möchte ich kurz einige Zeugnisse, einige Erlebnisse euch sagen von einigen Menschen. Einmal wird man von euch reden. Wie man reden wird, weiß ich nicht. Was man sagen wird, weiß ich auch nicht. In Südafrika geschah etwas, oder südlich Afrika. Da war eine Frau, die mochte sich weltlich anziehen und die Kleider vielleicht Handbreite über die Knie. Und wenn sie sich jetzt setzte, dann musste sie immer ihr Kleid ziehen. Ich denke daran, wir hatten eine europäische Frau in Südafrika. Die war nicht klein, gut gebaut. Die setzte sich mit den Füßen breitbeinig. Die wusste nicht, wie eine Frau sitzen muss. Und das Kleid war dann oben. Unser Vater saß gegenüber dieser Frau. Plötzlich stand er auf und ging zur anderen Seite und setzte sich dort. Dieses wollte er nicht schauen. Dies wollte er nicht sehen. Und es gibt ja manche Frauen, die dickköpfig sind. Die haben einen harten, dicken Kopf. Und alles Reden des Mannes half gar nicht. Und gingen sie ins Gottesdienst. Und die Christen an dem Ort, die sind das nicht gewohnt. Die sagten zu der Missionarin und zu dem Missionar, lass deine Frau nicht so herumgehen. Aber sie ließ sich nichts sagen. Weiß nicht, wie ihr Frauen seid, ob ihr euch was sagen lässt oder ob das Steine in dem Boden bei euch sind. Harte, Dornen, Disteln. Sagst was denn? Spricht die Frau zurück. Und sticht. Und sie saß dann im Gottesdienst. Der Mann war auch dort. Er predigte an diesem Sonntag nicht. Und dann kam ein Verrückter herein. Ganz vorn. Kam nach vorn. Sie saß vorne. Vielleicht in der zweiten oder dritten Reihe. Und dieser Verrückte kam und setzte sich vor ihr. Und dann schaute er ihre Beine an. Bis schließlich sie sagt, schau den Prediger an, nicht mich. Schau den Prediger an. Und dieser Verrückte, der schaute dann den Prediger an und dann kehrte sich um auf seinem Stuhl und schaute sie wieder an. Und sie hat versucht, das Kleid zu recken. Aber es ließ sich nicht recken, indem es die Knie bedeckte. Da wurde sie so ungemütlich, dass sie ihrem Mann sagt, zieh deine Jacke aus und gib mir deine Jacke. Da hatte seine Jacke ausgezogen und sie hat sie über ihre Knie getan. Und da stand der Verrückte auf und verließ die Kirche. Ja, so soll es nicht sein. So sollen die Verrückten nicht von uns denken. Wir sollen ein Vorbild sein für alle Welt. Alle Welt. Ein Mann ging mit seiner Frau neulich in Südafrika nach Pietermaritzburg und nahm Frau und Kinder mit. Und ging dann wieder, nachdem er das Geschäft befertigt hatte, ging er weg mit seiner Frau. Und das nächste Mal kam der Manager und sagte, weißt du, als du hier warst, das letzte Mal, hat die ganze Mannschaft, alle, die hier arbeiten, über deine Familie geredet, wie anständig ihr euch anzieht. Wie schön ist es doch, in diesem Jahrhundert Menschen zu sehen, die Christen sind. Bringen wir Gott Ehre oder Unehre mit unserem Leben? Ich rede nicht vom Verrückten, vom Gesunden, nicht was vom Falschen. falsche Lehre wird es immer geben. Nun entschuldigt, wenn ich euch etwas sage, vielleicht, ich habe es schon vormals gebraucht, ob es hier war, ich denke daran, dass einmal in Deutschland ich darüber geredet habe, von drei Männern, Clifford, Templeton und Billy Graham. Billy Graham ist hier bekannt, jeder wird wohl wissen, wer das ist. Vielleicht Clifford und Templeton nicht so bekannt. Chuck Templeton und Bron Clifford. Nun möchte ich etwas über diese drei Männer sagen. Diese drei Männer waren alle Mitte 20. Angetrieben von der Sorge um den geistlichen Zustand der Jugend, der Nachkriegszeit, Wirtschaftskrise. Das Evangelium in Amerika verkündigten. Überall in Amerika hielten sie Veranstaltungen, Massenveranstaltungen in den 40er Jahren, entschuldigt bitte. Tausende von jungen Soldaten, Zivilisten strömten zu den Veranstaltungen, um sich die Predigten anzuhören. Nun beginnen wir mit Clifford. Bron Clifford war eine dieser drei Evangelisten. Ein sehr begabter, Feuer und Flamme brennender Christ. Und nicht nur Christ, sondern Evangelist. Viele waren der Meinung, dass in Clifford der begabteste, kraftvollste Prediger für die nächsten Jahrhunderte zum Segen der Kirche Christi sein wird. Die Menschen standen für stundenlang Schlange, um ihn predigen zu hören. Als er einen Vortrag an der Bayer Universität gab, schnitten sie die Stricke der Kirchenglocken entzwei. Sie wollten nicht, dass irgendetwas seine Verkündigung stören sollte. Für 2,5 Stunden saßen die Studenten von Bailo angespannt auf ihren Stühlen, während er eine Doktorarbeit über den Christus und den Stein der Weisen gab. Im Alter von 25 berührte Clifford mir Leben, beeinflusste mir Führungskräfte und setzte einen Rekord für die höchste Besucherteilnahme, die je ein Pfarrer in der amerikanischen Geschichte aufweisen konnte. Nationale Führer wurden auf ihn aufmerksam. Jedoch 1954 hatte er bereits wieder alles verloren. Wie ist solches möglich? Ein Mensch mit gesundem Verstand kann das nicht fassen. Wie kann ein Mensch seine geistliche Vollmacht verlieren? Er hat seine Familie verloren. Das ist, wo es gewöhnlich beginnt. Bei der Familie. Ein Male. Artistische Male. Auf Englisch. Der Malte. Die schönsten Bilder. Die lebendigsten Bilder. Die leuchtenden Augen der Menschen, fröhliche Gesichter. Und ein Mann fragt ihn, wie ist das möglich, wie gelingt es dir? Er sagt, ich sag dir ein Geheimnis. Hier bei meiner Arbeit muss es immer stimmen in meiner Familie. Wenn ich morgens das Haus verlasse, und bin nicht glücklich mit meiner Familie und mit meiner Frau, dann kann ich keine schönen Gesichter malen. Keine leuchtenden Augen. Wenn ich ein gutes Werk tun soll, gut malen, denn muss das stimmen in meine Familie. Dann muss ich eins sein mit meiner Frau und mit meinen Kindern und fröhlich aus dem Hause gehen. Dann kann ich gute Gesichter malen. Dann kann ich strahlende Augen malen, sonst nicht. Und so ist es auch bei uns, wenn es in unserer Familie nicht stimmt. Und wenn jemand noch eine Frau hat, wenn das nicht stimmt. Und Frau mit dem Mann, dann ist deine Arbeit Gott ein Gräuel und kein süßen Geruch. Solches duldet Gott nicht. Und wie wir gehört haben, am Anfang dieser Geschichte, dieses Kapitel, der Herr hat geschworen bei seiner Heiligkeit. Der dreimal heilige Gott, der sagt, du sollst heilig sein, so wie ich heilig bin. Nicht nur am Tag deines Todes, sondern Tag ein, Tag aus musst du so leben. Keine darf den Finger zeigen. Anklage machen und sagen, schau mal an, und das ist ein Christ, die nennt sich Christ. Hör mal, wie die redet. Seh mal, wie dickköpfig sie ist und halt starrig. Als ob sie ein Kind des Satans ist. Aber das ist sie auch in Wirklichkeit. Mach dir nichts anderes vor. Das ist, was du bist. Und darum sagt die Bibel, bekehre dich. Bereinige dein Leben. In 1954 hatte er wieder alles verloren. Welch ein Trauerbild, wenn ein Christ sein Leben, seine Talenten, sein Feuer verliert, ist das Traurigste, das es gibt in dieser Welt. Er hat seine Familie in 54 verloren. Und das ist, wo der Teufel beginnt. Bei Mann und Frau. Vergesst das nicht. Nicht hier auf der Kanzel, sondern da zu Haus mit der Frau und mit dem Kind und mit dem Mann und mit den Kindern. Ohne dem kannst du nicht voll geistliche Vollmacht haben. Er verlor seine Familie, sein Dienst und seine Gesundheit. Schließlich starb er an seiner Alkoholsucht. Klein hat's begonnen. Warum er Alkoholiker geworden ist, weiß ich nicht. In Durban hatten wir einen Pfarrer und der war sehr, sehr scheu. Bis er bekam es mit seinen Nerven, wenn er vor die Gemeinde stehen musste. Dann gab es Zittern und Beben. Dann kam ein Freund und sagte, Bruder, du brauchst nur ein Pott zu nehmen. Was sagt man Pott auf Deutsch? Ein bisschen Alkohol. Nimm ein Pott und dann ist das vorbei. Tatsächlich hat er das gemacht. Es war guter Rat. Er ging ohne Furcht auf die Kanzel und predigte, dass die Frauen erstaunt waren. Nach nicht langer Zeit hat er auch den zweiten Tod genommen. Das funktionierte noch besser. Da war es wie ein Wirbelsturm. Da wehte der Staub in der Kirche. Und die Frauen, die sagten Amen, Halleluja, nach dem Dienst. Da gingen sie raus und sagten, der Geist hat mit uns heute ernsthaft geredet. Natürlich, leider unter den Christen gibt es so wenige, die Unterscheidung haben. Und sie hatten nicht die Unterscheidung vom Geiste Gottes und Alkoholgeist. Der Todgeist. Und so hatte er neue Vollmacht zum Spaß und Spott der Hölle und höllischen Mächte. Aber dadurch wird der Teufel nicht beeindruckt. Und das ist kein süßer Geruch für den heiligen Gott, der geschworen hat in seiner Heiligkeit. Wegen seiner finanziellen Verantwortungslosigkeit, Gott sagt, wenn wir nicht treu sind mit dem Geld, und finanziellen Sachen wird er uns nie geistliche Schätze schenken. Das gibt es nicht. Da muss man auch im Finanziellen treu sein. Und das wissen wir in Afrika, was das ist, um nicht treu zu sein, habsüchtig, gierig zu sein. Er hinterließ seine Frau, seinen zwei Down-Syndrom-kranke Kinder. So kommt der Fluch auch über die Kinder. Er verließ sie, Frau, Kinder, völlig mittellos. Dieser ehemals so berühmte Prediger starb an Leberzirrhose im Alter von 35 Jahren. Kann man das fassen? In einem heruntergekommenen Hotel am Rande von Amarillo. Er starb unbeweint, ungeirrt, unbesungen. Einige der Pastoren aus Amarillo, Texas, schlossen sich zusammen und sammelten zumindest genug Geld für den Kauf eines billigen Sarges. Sie überführten seinen Leichnam wieder zur Ostküste, wo er auf einem kläglichen Friedhof begraben wurde. Ein Mann, von dem gesagt wurde, der wird die ganze Welt in Bewegung bringen. Und was ist aus ihm geworden? Etwas ist in sein Leben hineingekommen. Nur ein Tod. Warum, weiß ich nicht. Ich werde ihn wohl auch in der Hölle, wird man ihn nicht fragen können. Wie ist es bloß? Oder vielleicht wird es herausschreien, posaunen, wodurch er gefallen ist. Jetzt bedeckst du deine Sünden. Jetzt tust du es im Geheimen. Aber da wird es ausposant werden. Und vor dem du in die Hölle gehst, sagt der Herr, da ist nichts verborgen, das nicht ans Licht käme. Was im Verborgenen gesprochen wird, wird oben von den Häusern ausposaunt werden. Wird das ein herrlicher Tag sein für dich, wenn deine Geheimnisse ausposaunt werden in alle Welt durch den heiligen Gott? Er wurde ohne irgendwas, unbeweint, ungeirrt und unbesungen begraben auf einen kläglichen Friedhof. Das war nun Ron Clifford. Vergesst den Mann nicht. Ron Clifford. Und lass dir das eine Lehre sein für den Rest deines Lebens. Chuck Templeton, einer der führenden Leiter der evangelischen Bewegung der 40er Jahre, war ein junger Mann aus Kanada. Charles Templeton, 1915 geboren, ein brillanter, dynamischer Prediger. Er wurde allgemein als der vielseitigste unter den neuen jungen Evangelisten anerkannt. Templeton wurde in kürzester Zeit sehr, sehr berühmt und übertraf damit sogar noch einen weiteren dynamischen jungen Prediger, Billy Graham. 1946 wurde er zu denen gerechnet, die Gott am meisten durch die nationale Vereinigung der Evangelikalen gebrauchte. Der Präsident eines Seminars, nachdem er Chuck Templeton gehört hatte, nannte ihn den am meist begabtesten, talentierten jungen Prediger in Amerika. Templeton und Graham wurden sehr enge Freunde. Sie begannen zusammen mit der Organisation Jugend für Christus, Youth for Christ. Und begannen zu evangelisieren. Fast alle, die ihn gehört hatten, waren der Auffassung, dass Templeton der sein wird, der an die Spitze geht. Aber Templeton fing an grundlegenden Wahrheiten der Heiligen Schrift zu zweifeln. Ganz fromm. Besonders zweifelte er an die Schöpfung und daran, dass Gott für das die Leidenden sorgt. Er zweifelte sogar daran, dass die Bibel wirklich Gottes Wort ist. Seht ihr den Untergang dieser Männer? Irgendwo bekannt, etwas Fremdes, kam Sünde hinein, in verschiedenen Arten und Weisen. Er zweifelt an die Schöpfung. Gott kann doch nicht die ganze Welt schaffen in 7 Tagen. Und zweifelt er an das Wort Gottes. Trotz seiner Popularität und seinem scheinbaren Erfolg als Evangelist war da etwas nicht recht mit Charles Templeton. Das konnten sie spüren. Da ist etwas nicht recht im Leben dieses Mannes. Sünde kam in sein Leben hinein. Was war es? Ich weiß nicht, vielleicht Pornografie. Was für Sünden gibt es hier bei euch Männer, wenn ihr auf den Computer schaut und Sachen tut und Filme ansieht, die nackten Frauen, vielleicht sogar lebendige Frauen. Gibt es etwas, lieber Mann, in deinem Leben, was nicht recht ist? Ich hoffe, wenn da etwas war, dass du es in diesen Tagen bereinigt hast. Und die Bibel sagt, wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erfahren. Weil es nützt nichts, dass du ein Schwein und ein Hund bist und bekennst deine Sünden und gehst wieder zurück zu deinen Sünden. Welch ein Elend ist das doch in diese Welt heute unter die Christen, dass einige sagen müssen, wir bekennen es, aber wir gehen immer wieder zurück. Wir bekennen es und gehen immer wieder zurück. 4 Jahren habe ich für einen gebetet, bis Gott mir die Gelegenheit schenkte, mit ihm zu reden. Sagte, du, Bruder, wie steht's dir mit deinem geistlichen Leben? Und dann packte er etwas aus. Da war Sünde in seinem Leben. Die Frau hatte es natürlich gespürt. Hurerei kam hinein. Er sagte, ich bekenne es so oft und dann gehe ich immer wieder zurück, bis ich aufgegeben habe zu bekennen. Da hat der Teufel sich gefreut. Wenn du deine Sünde einmal bekannt hast, dann sollte das Ende vom Liede sein. Und nicht, dass du zurückgehst und zurückfällst. Die Bibel, die nennt dich ein Hund und ein Schwein. Der Hund erbricht, aber dann frisst er und legt das wieder auf. Ich werde das Bild nie vergessen von einer Frau, die zu uns kam vor vielen Jahren. Ihr Mann war Rechtsanwalt. Der brachte seine Frau und sagte, sie ist in großer Not. Sie war natürlich besessen. Und als man über sie betete, erbrach sie. Und sie erbrach, als ob es kein Ende hatte. Und dann ging sie auf ihre Knie und leckte es alles wieder auf. Da haben wir nicht einen Hund, sondern eine Frau gesehen, die das gemacht hat. Die fraß wieder das Erbrochene. Die leckte es wieder auf. Ein furchtbares Bild. Und genauso bist du, der du deine Sünden bekennst und gehst zurück zu deinen Sünden. Genau so bist du. Ich hörte, dass mein Bruder gestern Abend von Jakob redete. Er rang mit Gott, bis er den Sieg erhalten hat. Seine Hüfte wurde dadurch gebrochen. Und danach konnte er nicht mehr recht gehen, er humpelte. Aber geistlich hat er den Sieg errungen. Nun habe ich keine Zeit, darüber zu reden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum ein Mensch bekennt und dann wieder zurückfällt. Aber eine große Sache ist die, dass er nicht gerungen hat, wie ihr gestern Abend gehört habt. Sein Zweifel wurde immer größer an der Schöpfung. Und dass Gott wirklich Gottes Wort ist. Und trotz seiner Popularität kam es ans Licht, dass etwas nicht recht ist in seinem Leben. Solch ein Mann. Je mehr er las, desto mehr er studierte, stellte er grundlegende Dinge des christlichen Glaubens in Frage. So ist es, dann fängt der Mensch an zu diskutieren. Ein Raucher, ist das Rauchen, der das Rauchen nicht aufgeben kann, ist es wirklich Sünde? Wo ist das? Wo liegt der Fehler? Vielleicht ist es nicht mal eine Sünde. Und eine Frau, die zu mir kam, von weit weg im Süden Afrikas, die sehr geschminkt war und meinte, sie wäre erfüllt mit dem Geist Gottes. Sodass ich sie fragte, sagen Sie mir mal, Sie heiraten jetzt nächste Woche. Ja, was für ein Brautkleid haben Sie? Befleckt mit roten Flecken? Oh nein, nein, schneeweiß. Ich sage, ein schneeweißes Kleid und rauchst? Rauchst wie ein Schornstein? Ja, das hat mich auch schon notbereitet. Aber Gott hat mir ein Wort dafür gegeben. Den glimmenden Docht wird er nicht erlöschen. Ihr seid klug, Frauen, nicht? Etwas zu klug sonst in einigen. Aber der Mann kann auch so dumm sein. Fängt man an zu diskutieren. Ist es wirklich Sünde? Ich brauche dies für meine Arbeit. Ich tue das. Der Herr sagt, wenn deine rechte Hand dich hindert, hau sie ab. Liebe mit einem Auge oder mit einer Hand, mit einem Fuß ins Himmelreich, als beide und in die Hölle fahren. Sein Erfolg als Evangelist war nicht mehr so wie früher. Je mehr es studierte, desto mehr stellte er grundlegende Dinge des christlichen Glaubens in Frage. Denn er konnte nicht mehr länger an Gottes Wort glauben. Angefangen mit Genesis, 1. Mose. In einem Gespräch zwischen Billy Graham und Templeton bezüglich dessen Wunsch, an Princeton Theological Seminar teilzunehmen, sagte Templeton, aber Billy, es ist einfach nicht mehr länger möglich zu glauben. Zum Beispiel, nimm einmal die biblische Schöpfungsgeschichte. Die Welt war nicht innerhalb ein paar Tagen oder ein paar Jahren erschaffen. Sie hat sich im Laufe von Millionen Jahren entwickelt. Wir haben hier nicht eine Angelegenheit von Vermutungen. Dies sind nachweisbare Tatsachen, Billy. Templeton warnte Graham, dass es geistiger Selbstmord sei, wenn die Bibel nicht in Frage gestellt werde und man sie weiterhin als autoritäres Wort Gottes verkündigt. In den 50er Jahren verließ Templeton das Predigtamt. Er ging dann eine Karriere beim Radio nach. Er wurde Ansage- und Nachrichtensprecher und verkündigte der Welt, dass er nicht mehr länger daran glaubte, dass Jesus Christus der Sohn Gottes war. Er wurde ein Gottesleuchter. Langsam und leise, wurmt der Teufel sich in den Menschen hinein. Er wurde ein Gottesleuchter, er erfasste 12 Bücher, darunter auch ein seiner Autobiografie. Und die hieß Abschied von Gott, in welchen er seine Gründe für die Ablegung des christlichen Glaubens aufzählt, von denen die meisten auf seine Zweifel an der Autorität von Gottes Wort begründeten. Er machte Gebrauch von seinem Einfluss in den weltlichen Medien, um seine zerstörende Botschaft, seinen Angriff auf das unfehlbare Wort Gottes zu verbreiten. Menschen, ist die Zeit nicht schon um? Soll ich aufhören? Ich möchte nicht die Zeit rauben von einigen Menschen hier, die ihr Leben bereinigen müssen. Dieser Vortrag ist nicht zu Ende. Ich beende ihn jetzt dabei. Lieben Freunde, wie sieht es aus in unserem Leben? Die Bibel sagt, schicke dich, bereite dich vor. Der Herr sagte seinen Jüngern, ringet danach, durch die enge Pforte einzugehen. Ringen, hast du danach gerungen? Ist es dir erlungen? Hast du den Sieg erworben? Ich habe nicht geredet über den Tod Templetons, wie der war und welch eine Gefahr es für Billy Graham war, dass er fast gestürzt ist. Billy Graham ist fast vom Glauben abgefallen wegen diesem verdrehten Mann, bis er eines Tages bei einem großen Felsen stand und sich auf seine Knie warf und sagte, Herr, ich nehme die Bibel als dein heilig Wort an und jedes Wort in der Bibel. Und das war die Umkehr von Billy Graham. Sonst wäre er auch den Tod so verfallen wie diese zwei Männer. Das Ende ist furchtbar. Die Bibel sagt, schaut die Heiligen an, die Verkündiger des Evangeliums. Schaut auf ihr Ende. Dann werdet ihr klug werden, um zu sehen, wie die sterben. Es ist ein Gebot Gottes. Begegne deinem Gott, und zwar jetzt, nicht morgen. Begegne ihn nun. Es ist eine Schande, wenn Gott zu dir geredet hat in diesen Tagen und du hast dieses Zelt verlassen und hast dein Leben nicht bereinigt. Gott schwört bei seiner Heiligkeit, Das bedeutet, dass einer bei seiner Heiligkeit eine Bestrafung verlangt. Wenn du das nicht tust, musst du mit der Strafe Gottes rechnen. Wir müssen gehorsam sein. Es ist ein Gebot Gottes. Sind wir jung oder alt? Wir müssen mit der Sünde brechen. Wir müssen unser Leben bereiten durch eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und die haben wir, wenn er durch sein heiliges Wort zu uns redet. Es ist ein Gebot, nicht ob du möchtest oder nicht, ob du fühlst oder nicht. Du willst jetzt älter werden oder jünger. Du bist weiß oder schwarz. Das hat nichts mit der Sache zu tun. Du bist ein Verdammter, wenn du ungehorsam bist. Und ungehorsam sein ist wie Zaubereisünde. Vielleicht hast du schon so gefehlt in deinem Leben, es ist dir nicht gelungen in der Vergangenheit, weil du Gott nicht gehorsam warst. Er hat zu dir geredet, er hat dir Sachen gezeigt, du hast nicht drauf geachtet. Lasst uns beten. Herr, lass doch keine hier sein, der stumm, taub und blind ist, sodass er deine Stimme nicht vernimmt. Lass doch keinen dieses Zelt verlassen, ohne seine Sache ins Reine gebracht haben zu Gott, mit Gott, der geschworen hat in seiner Heiligkeit, es wird ihm nicht gelingen. Der Fluch kommt über ihn und über seine Kinder. Amen.